Es wäre doch mal interessant, wenn wir verschiedene Nachfolger in einem Bild festhalten würden. Jetzt nicht im Sinne eines Fotos, sondern eher in Form eines Gemäldes, auf dem unsere Nachfolge gemalt und charakterisiert wird. Was käme so wohl bei so einem Bild heraus? Wenn man meine und auch ihre Nachfolge dort darstellte, käme vielleicht eine unbewegliche Gestalt heraus, die völlig selbstzufrieden an einem Tisch sitzt, überladen mit Delikatessen und gar nicht mehr wahrnimmt, was um sie herum passiert, nur auf den eigenen Konsum bedacht und den Genuss. So könnte man vielleicht Konsumchrist nennen. Und dabei ist alles andere gleichgültig. Möglicherweise könnte auch das Bild eines Mannes passen, sozusagen eine Abwandlung vom Konsumchristen, der nur auf seiner Couch sitzt, Chips und Schokolade verputzt und nur auf seine eigene Belustigung bedacht ist. Ein Couch-Potato-Christ oder vielleicht in eine andere Richtung, ein Akkordarbeiter. Er kennt nur Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Ein Christ, der sich anstrengt und anstrengt und immer nur anstrengt, bis er endlich den Himmel verdient hat. Nennen wir ihn Leistungschrist. Oder vielleicht kommt uns das Bild eines Unterseeboots, das immer mal wieder aus dem Wasser auftaucht und dann wieder verschwindet. Wieder auftaucht und wieder verschwindet. Nie ganz da, aber und ab und zu eben doch, dann taucht es wieder auf, ist die Person wieder in der Gemeinde oder meiner Bibelstunde, dann ist sie wieder ein paar Wochen weg. Ein U-Boot-Christ. Oder ein Museumsbesucher, der vor lauter Bewunderung der Museumsgegenstände gar nicht mehr aus dem Staunen herauskommt und dabei alle seine Pflichten vergisst und am liebsten nur in der Vergangenheit leben würde. Ein Nostalgie-Christ, der immer an der Vergangenheit klebt und daran denkt, wie schön noch alles früher war. Der darüber ganz versäumt, heute Gott zu dienen und ihm nachzufolgen. Aber noch viel wichtiger als diese von mir selbst jetzt ausgedachten Bilder ist die Frage, wie würde man unsere Nachfolge darstellen. Und in Philipper 3, Vers 12 bis 14 zeigt Gott uns, wie er uns auf einem Gemälde sehen will. Als Paulus damals im Gefängnis gesessen hat, hat er bestimmt lange darüber nachgedacht, wie sieht so ein Christ aus, wie soll so ein Christ aussehen? Und dieses Bild gleicht, wie wir sehen werden, nicht ansatzweise den vorher genannten Bildern, die trotzdem vielleicht eine erschreckende Ähnlichkeit mit unserem eigenen Leben aufweisen. Und ich denke, Paulus hätte kein passenderes Motiv wählen können, womit wir bei unserem Thema sind, mit Vollgas ins Ziel, der Weg des Christen. So schlag mit mir auf Philipper 3, 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus stellt hier ein durchtrainierten Wettläufer im Stadion da. Alles hat dieser Läufer abgelegt. Befreit und unter Auferbietung all seiner Kräfte versucht er, den Siegespreis zu erlangen. Den Lohn, den Kampfpreis, der am Ziel auf ihn warten wird. Durch nichts lässt er sich ablenken. Er schaut nicht auf die anderen Läufer, hört nicht auf die Jubelschreie oder die Buhrufe der Zuschauer, sonst irgendwas. Nein, vollkommen fokussiert gilt seine Konzentration dem Ziel, das, was vor ihm liegt. Aber wie wir sehen werden, versteckt sich hinter diesem Bild noch viel mehr als nur eine schlichte, harmlose Laufmetapher. Diese Metapher hat es in sich und will übertragen werden. Übertragen werden auf dein und mein Leben. Und wichtig für das Verständnis dieser Stelle, das sei vorweg gesagt, ist, dass wir eine Parallele sehen zwischen den Versen 12 und 13 bis 14. 12 ist im Grunde das Programm. Und in 13 und 14 Dadurch, dass er es noch einmal sagt, dass er es noch nicht erlangt hat und jagt und worauf er jetzt gerichtet ist, betont er das und vertieft es gleichzeitig nochmal. Das wird im Verlauf auch deutlicher noch werden. Nun aber zum ersten Punkt, Antrieb. Und wir stoßen gleich mit dem ersten Vers auf das erste Problem mit diesem Text. Ich lese nochmal ab Vers 12. Nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Wenn wir genau hinschauen, es mag nicht gleich augenscheinlich sein, fällt etwas auf. Das Objekt fehlt. Das Ziel des Jagens und Ergreifens. Was hat Paulus noch nicht erlangt? Wonach jagt er? Was will er ergreifen? Was hat er noch nicht ergriffen? Und man könnte meinen, dass sich zwei Hinweise in den Versen verbergen. In Vers 12 einmal, dass Paulus das ergreifen will, wofür er von Christus ergriffen worden ist. Und in Vers 14 könnte man auch einen Hinweis erahnen, nämlich, dass er den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes erlangen will. Aber wirklich weiterhelfen tut uns das auch noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, was das heißt und was das Objekt ist. Denn wofür ist Paulus von Jesus ergriffen worden? Und diese Objektlosigkeit hat den Theologen seit jeher Kopfschmerzen bereitet. Einige schlugen vor, dass man als Objekt eine moralische und geistliche Vollkommenheit mitdenken müsse. Andere, dass es eben der Kampfpreis ist aus Vers 14 oder eben die Auferstehung aus den Toten, von der wir in Vers 11 lesen. Eine Lösung ist auch die Frage nach dem Objekt einfach offen zu lassen, indem man sagt, Paulus hätte die Verben bewusst objektlos gelassen. Und dann würde dadurch die reine Bedeutung der Verben betont. Man könnte dann auch anders übersetzen, nicht, dass das Ergreifen oder das Jagen schon hinter mir liegt. Aber trotzdem, es braucht dann immer noch ein Objekt, denn sonst ist die Aussage einfach inhaltslos. Es geht dann nur um das Ergreifen selbst. Die Frage, was ergriffen werden soll, ist nicht relevant. Nur die Tatsache, dass man ergreift. Und das ist doch eine sehr zweck- und ziellose, leere Tatsache. Letztlich braucht es ein Objekt. Und damit dieses Ergreifen nicht in einem unverständlichen Raum philosophischer Gedanken letztlich irgendwie abhebt, quasi in das Nirvana der Bedeutung, sondern es hat eine reale Bedeutung. Das Objekt, es ist nicht nur ein leeres Ergreifen. Und um diese Frage zu beantworten, dem auf die Schliche zu kommen, hilft uns der Blick, wie häufig in der Bibel, in den näheren Kontext. In Kapitel 3, Vers 1 bis 11 hat Paulus gezeigt, wie sein Leben nach seiner Bekehrung, diesem einschneidenden Erlebnis, vollkommen überdacht hat und seine Ziele und Vorsätze von da an vollkommen auf Jesus Christus ausgerichtet hat. Und Paulus in seiner Autobiografie wirklich legt einen eindrücklichen Lebenslauf vor und unzählige Qualifikationen. Er war ausgebildet von den Besten der Besten, unter den Seinen in vielerlei Hinsicht herausragend, dazu noch Römer, Jude, Pharisäer, Eiferer, Kämpfer, vieles mehr. So stellt er sich uns in den Versen 4 bis 7 vor. Und möglicherweise gab es da Leute in Philippi, die der Gemeinde einreden wollten, dass sie gute Werke bräuchten, damit sie gerettet werden. Und haben dann vielleicht auch auf ihre eigenen tollen Werke verwiesen. Aber in dieser Hinsicht, wenn man Paulus' Qualifikation sieht, ist klar, Paulus hätte alle in den Schatten gestellt. Trotzdem betont Paulus in den Versen ab 8, dass ihm seine Erfolge, seine Qualifikation, sein Lebenslauf total egal ist. Was war geschehen? Auf dem Weg nach Damaskus, lesen wir in der Apostelgeschichte, sah er Jesus. Und Jesus sprach zu ihm. Er fiel in den Dreck und ihm wurde klar, dass alles, was er bisher erreicht hatte, nicht mehr wert war als der Dreck der Straße, in der er jetzt lag. Er erkannte, dass er sein ganzes Leben in eine vollkommen falsche Richtung gelaufen war. Mit voller Kraft gegen die Wand. Und dazu hatte er hatte Christen verfolgt und damit Jesus selbst. Und dieser Jesus, er wollte das ja als Lüge bekämpfen, das Christentum. Der stand nun vor ihm in seiner ganzen Herrlichkeit. Eine fürchterliche Erscheinung und damit eine erschreckende Erkenntnis letztlich. Etwas, was er niemals vergessen würde. Von nun an war es nämlich sein Ziel, wo er vorher die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen ist, nun Jesus zu folgen und ihm immer mehr zu erkennen und zu verstehen. Und das Ziel sollte er bis zum Ende seines Lebens verfolgen. Er beschreibt das in Philipper 3, Vers 7 bis 8 so: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und dann eben in Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und Paulus erwähnt hier mehrmals das Wort Erkenntnis. Mit der Bekehrung hatte er ein neues Ziel. Er wollte jetzt Jesus erkennen. Nichts wollte er mehr erreichen als das. Das war jetzt sein Lebensziel und sein Antrieb. Und damit sind wir bei unserem ersten Punkt. Antrieb. Nun ist eben aber die Bedeutung des Wortes Erkenntnis Jesu in einem nicht so direkt einleuchtend und zugänglich. Und für das weitere Verständnis des Textes und auch Paulus' intensiven Strebens ist dieses Verständnis maßgeblich. Erkenntnis für uns heißt ja eher, dass wir irgendwie Verständnis über ein Thema entwickeln. So Aha-Erlebnisse, ein Prozess, durch den man sich Wissen erwirbt über irgendein Thema. Aber das meint Erkenntnis über Jesus, nicht Erkenntnis Jesu. Und so ist es eben in der Bibel gemeint. Das griechische Wort erkennen, ginosko, im Neuen wird an verschiedenen Stellen im Neuen Testament verwendet. Und dasjenige, was und zum Beispiel in dem Sinne, das heißt Galater 4, Vers 9, dass diejenigen, die Christus erkannt haben, Christen geworden sind. Das ist die erste Bedeutung. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und den armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Diese Leute hatten Jesus erkannt, sie sind Christen geworden. Oder in 1. Johannes 5, Vers 20, wo Paulus schreibt: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und Erkenntnis über Jesus heißt aber auch, dass wir ihn als Sohn Gottes nicht nur erkannt haben und angenommen haben, sondern auch als Herr über unser Leben. Das schreibt er in Philipper 8, 3, Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Person ist der Geschichte, ein netter Lehrer, der schöne Sachen gesagt hat, die Bergpredigt. Nein, er ist mein Herr. Aber wie gesagt, im biblischen Verständnis geht Erkenntnis auch noch weiter über ein rein intellektuelles Verständnis hinaus und über eine Annahme Jesu als Herrn. Und so wird es schon deutlich, wenn wir in Johannes 10, Vers 14 lesen. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen und bin den Meinen bekannt. Und in Vers 3, in Kapitel 10 lesen wir, diesen öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Es geht eine persönliche Bekanntschaft, Beziehung mit Jesus einher. Sie hören seine Stimme und Jesus nennt sie beim Namen. Er spricht sie persönlich an. Es meint also eine tiefe, oder mit diesem Wort erkennen, es geht nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine tiefe persönliche Bindung zu einer anderen Person einher. Und das wird noch deutlicher, wenn wir sehen, wie es zum Beispiel im Alten Testament verwendet wird, wo es das intimste Verhältnis zwischen Mann und Frau zu beschreiben versucht. Mann und Frau erkennen einander. Und zwar nicht, in der Bibel steht das nicht, weil die Bibel zu prüde ist, um über Sexualität zu sprechen, sondern weil es auf diese tiefe Beziehung zwischen zwei Menschen hinaus will. Eine enge, intime Vertrautheit. Und dass wir aber dann letztlich Jesus erkennen, ist nicht nur Teil des irdischen Lebens, sondern auch des himmlischen. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das ist aber schon jetzt und heute Programm im Leben des Paulus. Nicht erst dann und wann. Darauf baut der Rest der Verse 12 bis 14 auf. So wie der Text bei Vers 11 nicht endet. Endet der Weg eines Christen nicht mit dem Beginn des Christenlebens. Nein, die Bekehrung ist erst der Anfang. Paulus war noch nicht am Ziel angekommen. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, schreibt er in Vers 12. Und das muss man sich klammern. 30 Jahre nach seiner Bekehrung. Paulus, größte Christ, der wahrscheinlich je auf Erden gelebt hat. Und aus dieser Selbsterkenntnis, ich bin noch nicht am Ziel, folgt ein klarer Auftrag, und diesem neuen Ziel, Jesus zu erkennen, folgt der klare Auftrag, von dem wir im 2. Petrus 3, Vers 18 lesen. Dort lesen wir: Wachset dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Das ist nichts anderes als das, was Paulus schreibt. Wir sollen in der Beziehung wachsen. Diese Beziehung soll immer enger werden, wie in einer normalen Freundschaft, Beziehung oder eben auch Ehe. Man lernt sich besser kennen. Es gibt einen Wachstumsprozess. Kontaktpflege und Ausbau zieht Jesus als Auftrag. Das ist keine Option für einen Christen. Das ist keine Leidenschaft im Sinne eines Hobbys. Das ist Lebensinhalt und Lebenssinn. So soll es sein und das erfordert natürlich Kraft. Es erfordert Mühe, wie auch in jeder anderen menschlichen Beziehung. Es ist nicht immer einfach. Manchmal ist es das, ja, und geht leicht von der Hand. Aber manchmal erfordert es viel Arbeit, eine Beziehung zu pflegen. Also das Ziel des Lebens für Paulus ist es, Christus zu erkennen. Ihn zu erkennen, nicht nur im Sinne einer intellektuellen, sondern auch im Sinne einer persönlichen Beziehung. Das ist sein Antrieb, unser erster Punkt. Und damit bleibt für uns die Frage, hast du auch dieses Verlangen? Dieses Verlangen, jeden Morgen mit ihm in den Tag zu starten und mit ihm den Tag zu beenden. Jede Sekunde seines Lebens mit ihm zu teilen. Ja, noch viel mehr für ihn zu leben, nicht nur mit ihm, für ihn. Jeden Tag in der Gemeinschaft mit ihm. Nein, dann bete dafür und bitte Gott um Vergebung und Antrieb. Ja, dann bete weiter dafür. Wie Paulus, ich bin noch nicht vollkommen. Und Paulus, der Apostel selbst, fordert uns auf, seinem Beispiel zu folgen und es genauso angehen wie er. Wie in Vers 17 schreibt er: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Und er zeigt uns nicht nur, dass er danach strebt, er zeigt uns auch, dass es nur eine richtige Art und Weise gibt, diese Strecke zu gehen, diesen Lebensweg mit Jesus, der noch vor uns liegt, zu durchlaufen. Und zwar mit Vollgas ins Ziel. Schauen wir hin. Ich habe Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und deshalb lautet der zweite Punkt Abkehr. Vers 13. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Das ist der erste Teil der Beziehungsentwicklung zu Jesus. Was ist da hinten? Da hinten liegt, wenn wir das Bild des Läufers nochmal einfach mit Abstand betrachten, die Vergangenheit, das Leben vor dem Lauf. Also das Leben, was Paulus in Philipper 3, für Paulus für sich in Philipper 3, Vers 1 bis 7 festgehalten hat. Bis eben zur Neuorientierung in Vers 8 bis 11. Seitdem er es alles zu Dreck geachtet. Aber was liegt noch da hinten im Sinne eines Läufers? All das, all die Wegstrecke, die er schon gelaufen ist, seit er angefangen hat zu laufen. Und bei Paulus sind das fast 30 Jahre Reisezeit. Und was er nicht schon alles erlebt hat und für Gott geleistet hat. Aber für den Lauf jetzt und hier ist es nicht relevant. Jetzt zählt der Lauf. Es ist egal, was davor war. Paulus vergisst, was da hinten ist. Er guckt nicht zurück und denkt sich, boah, was ich nicht alles schon erreicht habe für Christus. Er sieht auch nicht zurück und sagt zu seinem Herzen, früher war alles besser. Jesus warnt klar vor falscher Nostalgie, beziehungsweise hier Paulus. Und eben Jesus in anderer Stelle in Lukas 9, Vers 62, diese bekannten Verse, und 62, ich habe 42 aufgeschlagen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und Paulus tut das nicht. Er guckt nicht nach hinten. Vielleicht denkst du, Paulus hatte einen Vorteil. Er hatte die Tora im Grunde mit der Muttermilch aufgesaugt. Er ist damit groß geworden. Er hatte es einfach, dem Sinne Jesus irgendwie nahe zu kommen. Aber wir müssen uns klar machen, er hat die Gemeinde verfolgt. Er wollte sie vernichten. In Apostelgeschichte 8, Vers 3 lesen wir über Saulus. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und dann in 9, Vers 1, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester. Aber was ist jetzt mit Saulus? Wer ist überhaupt Saulus? Keine Ahnung. Jetzt gibt es nur noch Paulus. Vergeben und vergessen nach 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 13. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich für treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Freveler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren. Und wieder vernimmt man seinen Aufruf aus Vers 17. Werdet meine Nachahmer. Vergesst, was da hinten ist. Ich zitiere Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph und auch Christ. Und dennoch lassen die meisten Menschen sich von ihrer Vergangenheit so ablenken, dass sie es nie ganz schaffen, die Zukunft zu lenken. Von einem positiven Standpunkt betrachtet. Nun, ihr wisst, dass ich früher unterrichtet habe und dass ich die Bibel studiert habe und dass ich Mitglied eines Hauskreises war und ich hatte etc. etc. Oder ein anderer. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich einen Mann zum Glauben gebracht habe. Ich habe es noch gut in Erinnerung. Und Kierkegaard schreibt, und auf diese Weise kommt ihr nicht voran, weil ihr in der Vergangenheit verankert seid. Oder alles hört sich so an wie, Wisst ihr, mein Leben war so schlecht und ich war so verdorben und so unmoralisch. Wie kann Gott mir je vergeben? Und diese Leute sind voller Schuldgefühle wegen ihrer Vergangenheit. Vergesst all das. Löscht es quasi aus eurem Gedächtnis. Wenn wir Paulus nachvollziehen, sehen wir, derjenige, der seine Vergangenheit zurücklässt, sie vergisst, hat die ungetrübteste Sicht auf die Zukunft und lebt im Hier und Jetzt. Paulus lässt sich nicht von Schuldgefühlen verunsichern und vom Lauf abhalten. Sicher, er weiß es noch, an vielen Stellen sieht man das auch, was er auch in seinem vorherigen Leben gemacht hat. Aber es hindert ihn nicht an seinem Lauf jetzt. Es ist auch egal, ob Gutes oder Schlechtes hinten liegt. Gutes wie noble Taten, große Errungenschaften, geistliche Erfolge oder eben Schlechtes, Sünde, Versagen, verpasste Chancen, alles. Natürlich unter der einen Bedingung, dass Jesus sie vergeben hat. Aber wenn er es getan hat und wenn wir wissen, wir sind Christen, dann hat das für uns keine Relevanz mehr für das Leben im Hier und Jetzt. Sinclair Ferguson schreibt in seinem Kommentar zum Philipperbrief: In der Vergangenheit zu leben, ist ein Verstecken vor der Realität der Gegenwart und der Herausforderung der Zukunft. Die in Christus Gereiften sind von einem herzlichen Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm gekennzeichnet, das in die Zukunft schaut. Ich lese nochmal. In der Vergangenheit zu leben, ist ein Verstecken vor der Realität der Gegenwart und der Herausforderung der Zukunft. Die in Christus Gereiften sind von einem herzlichen Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm gekennzeichnet, das in die Zukunft schaut. Wichtig ist, dass wir uns, da wir unseren Blick von hinten weg und nach vorne hinrichten. Und deshalb lautet unser dritter Punkt Angriff. Denn es muss eine Jagd in Richtung Ziel im Leben eines Christen geben. Das Rennen muss gelaufen werden. Das Ziel muss noch erreicht werden. Und jetzt gilt es zu handeln. Angriff. Zwar nicht im Sinne eines Angriffs gegenüber einem Gegner, sondern eher im Sinne von etwas im Angriff nehmen, mit etwas beginnen, etwas entschlossen anpacken. Jetzt ist die Zeit. In Vers 13, Philipper 3, Vers 13, folgt also auf das Negative, ich vergesse, was da hinten ist, das Positive und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Im Zentrum eben unserer Betrachtung jetzt und auch in den Versen, wie wir bis jetzt immer nur vorgelesen haben, stehen diese Verben, nachjagen, dioko, ergreifen, elabon, ausstrecken nach vorne. Diese ganzen Verse sind durchtränkt von Aktivität, von geistlichem Eifer. Und sie drücken eine andauernde Aktivität aus. Und einem Läufer gemäß eine enorme Krafteinsetzung. Und dabei ragt das Wort Ausstrecken hervor. Epektenomai verwendet Paulus an dieser Stelle. Und das Wort ist interessant, weil es eine Zusammensetzung ist. Und dieses Tenomai ist im Grunde ein Muskel bis an die Grenze zu dehnen. Und Epek ist eine doppelte Präposition. Sie heißen im Grunde das Gleiche, ein nach etwas ausstrecken, also nach ausstrecken. Und es soll einfach nur die enorme Anstrengung verdeutlichen. Hier ist ein Läufer, der jeden einzelnen Muskel einsetzt, um das zu erreichen, was vor ihm liegt, den Preis. Absolute Konzentration und Einsatz aller Kräfte. Das, was hinten liegt, ist egal. Der Blick ist fest auf das Ziel fixiert. So schnell wie möglich laufend, alle Kräfte investierend, strebt er zum Ziel. Und ein Ausleger schreibt dazu, das Wort erinnert daran, dass der Läufer im Stadion mit ausgestreckten Armen und nach vorne geneigten Oberkörper dem Ziel entgegenläuft. Und jetzt drängt sich einem direkt die Frage auf, warum so krass? Mach doch mal langsam, Paulus. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Am Ende kommen wir doch als Christen eh ans Ziel. Du hast doch selber in Römer 8 damals geschrieben. Weißt du es nicht mehr? Heilsgewissheit. Warum die Hektik? Ist doch alles ganz entspannt. Aber die Bibel lehrt ganz klar, unser Leben auf der Erde hat Auswirkungen auf die Ewigkeit und Gott will, dass wir handeln. Und die Frage ist nicht, ist es nicht egal, ob ich mich anstrenge? Ist eine vollkommen falsche und egoistische Frage. Das Leben eines Christen sollte selbstverständlich schon von dem tiefen Verlangen geprägt sein, unseren Herrn zu erkennen, Punkt 1, und ihm ähnlicher zu werden. Und zwar schon hier auf der Erde. Und deshalb strebt Paulus jetzt schon danach und nicht aus in der Ewigkeit, wo wir, wie wir schon gesagt haben, Jesus eh erkennen die ganze Zeit. Also wir werden das im Himmel machen, was wir jetzt schon machen sollen. Und es ist sinnlos, es jetzt nicht zu machen, wenn wir es eh dann machen werden. Und vielleicht sagst du, ach, ich bin nur eine kleine Leuchte in Gottes Reich. Aber immerhin brenne ich konstant, bis zum Ende. Und ich bin auch zufrieden, wenn ich nur so eine kleine Bruchbude im Himmel beziehen darf. Hauptsache im Himmel. Doch Paulus widersteht diesen Einwänden. Wie er schon in dem Lehrpart im Philippa gesagt hat, in Philippa 2, Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Nicht erst im Himmel, wie wir schon gesagt haben, dort werden wir Gott beständig ehren. Aber wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass Gott uns in einem Gnadentaxi nach Hause in den Himmel fährt. Gott will jetzt unseren Einsatz sehen. Kein Let go and let God, sondern Angriff. Und Paulus selbst bietet in 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27 ein eindrückliches Beispiel für diese Einstellung. Wieder geht er als selbst voran, uns zu zeigen, wie es geht. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegespreis zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und wenn die Nichtchristen so eifern, sagt Paulus, weil sie hier auf der Erde Karriere machen und so weiter, und das ist alles vergänglich, dann können wir auch eifern, wenn wir genau wissen, unser Schatz ist im Himmel. Und er bietet, wie gesagt, ein eindrückliches Beispiel dafür, wie sich jemand nach Christi Erkenntnis ausstricht. Aber nicht nur das, sondern auch gegen das ankämpft, was die Trennung überhaupt erst verursacht hat zu Jesus. Die Sünde. Ein Thema, was wir bis jetzt noch nicht so erwähnt haben. Und so verbindet sich mit dem Drängen zum Ziel nach Erkenntnis auch das konsequente und knallharte Ankämpfen gegen die Sünde. Ohne Kompromisse. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus ganz klar, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und in 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und in Klammern können wir hinzufügen, damit wir ihn erkennen. Und so verbindet sich unsere Liebe zu Gott mit der Erkenntnis und auch mit dem konsequenten Streben danach, Sünde wegzutun. Und Gott fragt, tust du das? Lebst du so, wie Paulus es hier zeigt? Kämpfst du so wie Paulus? Wenn nicht, tu Buße und bitte Gott, dass er dir hilft, das zu tun. Und das Schöne ist, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir das Ziel auch erreichen können. Und du kannst so leben, wie Gott es von dir verlangt, weil er es dir ermöglicht. In der Wuppertaler Studienbibel steht treffend, dafür ist ihm, also Paulus, das Bild des Sportsmannes hilfreich. Warum läuft der Mann dort im Stadion? Weil er muss? Weil einer mit der Peitsche hinter ihm steht? Nein, er tut es völlig freiwillig und doch mit der Aufbietung all seiner Kräfte. Wie kann das sein? Ihn treibt und hetzt nicht einer von hinten mit Befehlen, ihn lockt und zieht zieht von vorn der Siegespreis. So ist der Christ. Und so sollen auch wir sein. Deshalb betete Jim Elliot: Herr, zünde an den toten Reisekaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Er wollte keine kleine Leuchte sein, sondern eine Stichflamme. Und in seinem Leben war es auch wirklich so. Er wurde nicht mal 30 Jahre alt. Doch jeder Vergleich hinkt letztlich. Das Leben gleicht selten, eben wie im Fall Jim Elliots, einer Stichflamme, das kurz aufflammt und relativ schnell wieder erlicht, aber hell gebrannt hat und lichterloh. Auch das Leben selbst ähnelt meistens eher nicht einem Sprint, und so empfinden wir es eigentlich auch. Und dieser Aspekt klingt daran, wenn wir das Wort jagen genauer betrachten, in Vers 12 und 14. Paulus sagt: Ich jage auf das Ziel zu. In Vers 14. Und dieses Verb steht beide Male im Indikativ Präsens aktiv. Das heißt, als Paulus sagt, dieses Jagen ist eine kontinuierliche Anstrengung. Nicht jetzt jage ich, sondern ich jage. Das ist meine Lebenseinstellung. Ein kontinuierliches Jagen. Und damit kommt eben das Bild auch von Paulus an seine Grenzen. Ein Sprint ist ja ein recht kurzer, aber höchst intensiver Kraftakt. Und deswegen schreibt Sinclair Ferguson: Aber das christliche Leben ist kein kurzer Sprint. Es ist ein Marathon, der lebenslänglich andauert. Dabei gilt es, manch schwieriges Gelände zu meistern. Oft werden wir wie die Pilger aus Psalm 121 sein, der seine Augen auf die Straße gerichtet hat, die über die gefährlichen Hügel nach Jerusalem heraufwand und fragte: Woher kommt mir Hilfe? Und dann schreiben kann: Meine Hilfe kommt von Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und damit sind wir bei unserem letzten Punkt. Viertens, Ankunft. Und wir müssen zwei Fragen noch klären. Zuerst einmal: Mag es zwar sein, dass ich mir ein gewisses Ziel gefasst habe oder ins Auge gefasst habe, aber das heißt nicht, dass ich das Ziel auch erreiche. Ein Beispiel: Ich beschäftige mich gerne mit Schach. Ich mag mir jetzt das Ziel setzen, dass ich irgendwann der nächste Schachweltmeister bin. Und das ist ein schönes Ziel. Und nun mag ich dieses Ziel auch wirklich durch Investitionen meiner ganzen Zeit und all meiner Kräfte versuchen zu erreichen. Und es ist doch nicht garantiert, dass ich dieses Ziel erreiche. Ja, wahrscheinlich ist es sogar sehr gering, dass ich das Ziel erreiche. Mal abgesehen, ganz abgesehen davon, von der Frage, ob dieses Ziel sinnvoll ist oder nicht. Und das könnte man jetzt auf alles Mögliche übertragen, auf Musik, auf Sport. Und ich mag mir da hohe Ziele setzen, aber was ist, wenn ich mich verletze und nicht mehr in der Lage bin, weiter Sport zu machen? Wer garantiert, dass ich irgendwann die Erkenntnis Jesu, eine tiefe, innige Beziehung zu ihm, in der Abwesenheit von Sünde jemals erreiche? Wer garantiert, dass ich nach all dem Stress und der Hektik und dem Eifern wirklich ankomme? Wer garantiert, dass nachher doch nicht alles für die Katz war? Die Bibel ist klar: Gott selbst. Ich hatte es eben schon kurz angedeutet: Es gibt Heilsgewissheit. Und jetzt kommen wir zu diesem kleinen Satzteil in Vers 12, den wir quasi übersprungen haben. Dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Paulus betont, dass er das Ziel ergreifen möchte, und er ist sicher, dass er es ergreifen wird, weil er zuvor ergriffen wurde. In diesem kleinen Satz heißt wieder dieses große Geheimnis verpackt, dass Gott der Souverän ist und doch der Mensch verantwortlich für sein Handeln. Paulus ergreift. Er will zupacken. Und er weiß, er wird zupacken, weil er schon vorher gepackt wurde von Jesus. Jesus ist der Anfang, das Mittel und das Ende des Weges eines Christen. Der Garant dafür, dass wir auch wirklich ankommen. der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wie es in Hebräer 12, Vers 2 steht. Und diese Wahrheit hatte Paulus ja schon in Philipper 2 angesprochen. Wir hatten das schon gelesen, jedenfalls in Vers 12, aber jetzt auch noch Vers 13. Darum, meine geliebten Brüder, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist das Handeln des Menschen. Und dann Vers 13, direkt danach. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das ist Gottes Souveränität. Ganz klar, wenn wir das berücksichtigen, dann ist es offensichtlich, dass in dieser Stelle, in der es augenscheinlich eigentlich um die Initiative des Menschen sich dreht, dass er jagt, dass er ergreift, eigentlich wieder Gottes Handeln im Vordergrund steht. Es dreht sich vor allem um Gottes erste Initiative. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, wofür uns Gott berufen hat, dann können wir eben auch noch das letzte Geheimnis lüften in Vers 14, nämlich was der Kampfpreis ist, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Denn es ist verknüpft, eben wir sind der Kampfpreis der himmlischen Berufung. Und jetzt schlagt mit mir auf Römer 8, Vers 28 bis 30. Diese bekannte Stelle, so häufig im Zusammenhang mit der Heilsgewissheit zitiert wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Denn die, und jetzt nochmal Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und insofern können wir getrost mit Eifer, ohne Sorgen, den Marathon laufen. Denn wir werden ankommen. Und das ist dann, und wir werden dann auch diesen Kampfpreis erhalten. Der Kampfpreis ist, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Und das findet sich genauso in den Versen nach unserem Abschnitt, in Philipper 3, 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Unser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet. Wir werden ankommen, wir werden das erreichen, was wir so dringend erstreben. Ewige Gemeinschaft mit Jesus ohne Sünde. Wir werden sein wie er. Was ist das im Vergleich zu einer goldenen Stadt, Gold, das gläsern ist, was wir uns eh nicht vorstellen können, wenn wir ohne Sünde in intensiver Gemeinschaft mit Gott leben können? Ist doch viel schöner als alles, was wir sowieso schon noch gratis sozusagen im Himmel dazu bekommen. Das ist eigentlich das Größte, der größte Preis, der uns im Himmel erwartet. Und da lohnt es sich wirklich mit Vollgas ins Ziel. Ich komme zum Schluss. Der Sprinter Eric Liddell gewann 1924 bei den Olympischen Spielen in Paris Gold im 400-Meter-Lauf. Eigentlich war seine stärkere Disziplin der 100-Meter-Lauf. Aber er weigerte sich aus Glaubensgründen am Vorlauf teilzunehmen, da dieser an einem Sonntag ausgetragen wurde. Wahrscheinlich im Interview nach Erhalt der Goldmedaille sagte er dem Reporter, es war eine wunderbare Erfahrung, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und eine Goldmedaille mit nach Hause zu bringen. Aber seit ich ein junger Bursche bin, habe ich meine Augen auf einen anderen Preis gerichtet. Sehen Sie, jeder von uns ist in einem größeren Rennen als alle, die ich in Paris gelaufen bin. Und dieses Rennen endet, wenn Gott die Medaillen vergibt. Aber eine Ergänzung darf zu diesem erstaunlichen Zitat nicht fehlen. Wer nicht an dem Rennen teilnimmt, ist disqualifiziert vom Turnier. Oder um es biblisch zu sagen, wer Jesus nicht erkannt hat und alles als seinen Herrn über sein Leben angenommen hat, der hat Schlimmeres zu erwarten als das Fehlen einer Medaille. Ihn erwarten Hölle und Gericht. Davor warnt die Bibel eindringlich. Und deswegen bittet Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter in Christi Stadt, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und bist du noch nicht Christ, gilt diese Bitte von Paulus auch dir, dass du Jesus als deinen Herrn annimmst und am Lauf teilnimmst. Und wer an dem Lauf teilnimmt, wer Christ geworden ist, der hat dieses Rennen zu laufen. Und dieses Rennen endet, wenn Gott am Ende die Medaillen verteilt. Und Paulus hat das Rennen beendet und seine Medaillen erhalten. Er schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8 seine Lebensbilanz. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Und ich weiß nicht, wer von euch das Paulus-Oratorium von Mendelssohn kennt, aber an dieser Stelle setzt der Chor ein, nachdem eine Arie gesungen wurde, und sagt, nicht aber ihm allein, oder wie Paulus jetzt schreibt, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Liebst du Jesus so wie Paulus? Rennst du so wie er? Bist du bereit, mit Vollgas ins Ziel zu rennen? Lasst mich beten.